Zurück in die Zukunft. Ich liebe diese Predigtserie. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen. Oh, das bin ich nicht, aber wir sind ganz ähnlich. Ja. Michael Öhli könntest du nehmen, aber Röhl in dem Fall. Der predigt heute woanders, aber wir grüßen ihn von hier. Er schaut sich das meistens treu im Nachhinein an. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen. Auch nicht. Aber wir versuchen weiter. Aller guten Dinge sind drei. Und es hilft auch, uns ein bisschen lockerer zu werden, merke ich schon. Denn heute ist das Thema, er kommt nichts, okay, hoffnungsvoll im Blick auf die Zukunft. Die erste Kirche war von einer Hoffnung über den Tod hinaus bestimmt. Und die aktuelle Kirche muss das auch sein. Amen. Amen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie deine Trauer von Hoffnung erfüllt und deine Freude von Furcht befreit werden kann. Okay? Das ist so dieser Doppelklang. Denn ich glaube und bin wirklich davon überzeugt, dass uns der christliche Glaube lehrt, hoffnungsvoll zu trauern und furchtlos zu feiern. Und das ist etwas Geniales. Danach sehnst du dich, ob du es glaubst oder nicht, eigentlich jeder Mensch, der um dich herum lebt. Und du kannst es ihm vorleben. Du bist zur Freude berufen. Wir lesen dazu einen längeren Bibeltext. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13 bis Kapitel 5 und dann noch ein paar Verse. Ich glaube Vers 11. Es ist ein längerer Text, aber diese Verse gehören zusammen und wir brauchen die ganze Wahrheit, damit wir hier weiterkommen. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Die Thessaloniker waren eine junge Gemeinde, der christliche Glaube war überhaupt erst ein paar Jahrzehnte alt. Die hatten keine 2000 Jahre Kirchengeschichte mit einer Tradition, was man bei der Beerdigungsfeier macht und was dann alles genau kommt, sondern die mussten das alles erst noch lernen, okay? Und hier kommt ein wichtiger Gedanke. Ich habe immer die Dinge unterstrichen im Bibeltext, die eigentlich unsere Anwendungen sind. Was sollen wir machen? Was sind unsere Schlussfolgerungen? Nummer eins, ihr sollt nicht so trauern müssen, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Wichtiger Punkt hier. Was wir euch jetzt schreiben, gründet auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, also Paulus ging zu der Zeit noch davon aus, er sagte sich, solange ich lebe, gehe ich davon aus, bin ich dabei. Wenn ich gestorben bin, dann nicht mehr. Also dann aus anderen Gründen oder bin ich auf eine andere Art und Weise dabei. Aber das kommt ja noch. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als erstes werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, schon gestorben sind zu diesem Zeitpunkt. Dann geht's weiter. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Beste, kürzeste Definition für Ewigkeit, für immer bei Jesus sein. Das ist der Inhalt, okay? Zweite Anwendung, tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Dann geht es mit Kapitel 5 weiter. Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreten wird, wie ein Dieb in der Nacht kommt. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Also ich würde fast sagen, spricht nicht sehr viel dafür, dass Jesus jetzt wiederkommt in den nächsten Tagen, weil ich glaube, Ruhe und Sicherheit oder Ruhe und Frieden, das sagen wir zumindest in Europa gerade nicht. Ja. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg aus dem Verderben geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ich war noch nicht ganz fertig, bitte nochmal zurück. Ihr alle lebt im Licht, ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Letzte Folie. Darum wieder Anwendung. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Denn wer schläft, tut das in der Nacht. Und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Also es geht hier offensichtlich um den geistlichen Kampf. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Bestimmung, deine Bestimmung, aber eigentlich auch die Bestimmung aller Menschen. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben. Und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder schon gestorben sind. So ermutigt oder auch ermahnt, ist ja immer dasselbe Wort, und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Stark. Drei Gedanken möchte ich dir zu diesem Thema mitteilen. Ich sage sie dir schon mal. Der erste Gedanke lautet, der Sieg wird unfassbar. Der zweite Gedanke lautet, der Sieg wird unverpassbar. Und der dritte Gedanke lautet, das Finale kommt unerwartet, aber es trifft uns nicht unvorbereitet. Okay, das sind die drei Gedanken. Wir fangen mit dem ersten an. Der Sieg wird unfassbar. Paulus spricht über das, was nach dem Tod kommt, und das Erste, was ihm wichtig ist, er möchte, dass Christen anders sind als die Menschen um sie herum. Wir sollen Hoffnung verbreiten. Deswegen sagt er, ihr sollt nicht so trauern müssen, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Das ist erst im ersten Vers, steht das direkt drin. Das ist unsere Bestimmung, nicht so trauern wie die anderen. Ja, es gibt vielleicht immer noch Gelegenheiten, wo wir trauern müssen, aber dann anders als die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das wollen wir als allererstes mal festhalten. Wir Christen sind zur Freude berufen und in Trauer immer noch zur Hoffnung. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Der christliche Glaube ist ein fröhlicher Glaube. Christen sollten voller Freude leben. Ich glaube, wir sollten wirklich dadurch bekannt sein, dass wir die besten Feste feiern. Ja? Und auch ohne diese ganzen seltsamen Nebenwirkungen, die keiner braucht. Wir haben einen fröhlichen Glauben. Wir sind zur Freude berufen. Ja, ich weiß, wir waren nicht immer sehr gut damit. Aber das darf sich ja ab heute ändern. Wenn wir was verstehen, dann ändern wir das ja sofort. Und das kann man sich schon beim Mittagessen, dann kann man schon anders essen als gestern. Okay? Es gibt einen genialen Vers am Ende des Thessalonicher Briefes, also ein paar Verse weiter nur. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18, da heißt es, freut euch alle Zeit. Und dann gibt es offensichtlich einen Zusammenhang, betet unablässig, sagt in allem Dank. Denn dies, also das alles, bezieht sich grammatikalisch auf die drei Aufforderungen vorher, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich liebe diesen Zusammenhang. Freut euch alle Zeit und das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Gott will, dass wir ein Leben voller Freude führen können. Ein Leben, das von Ewigkeitshoffnung geprägt ist. Ein Leben, das nicht von Verzweiflung, sondern von Hoffnung bestimmt ist. Das ist unser Markenzeichen als Christen. Wo Christen sind, da ging es fröhlich zu, selbst wenn es außen herum unglaublich schwierig war. Ihr seid ganz schön zurückhaltend und seht ein bisschen traurig aus dafür, was ich euch gerade gepredigt habe. Also du kannst deinem Gesicht schon mal Bescheid sagen, dass du Grund zur Freude hast, okay? Und ich liebe auch, wie es formuliert ist, das ist Gottes Wille in Christus Jesus für euch. Das finde ich auch so schön, dass Gott nicht sagt, ich fordere Freude von euch. Er sagt, nein, ich will Freude für euch. Das bedeutet, in Jesus Christus, in dieser Beziehung mit Jesus, habe ich sie euch schon bereitgestellt und ihr dürft darin leben. Wow! Wer findet das schon ein bisschen gut? Ja, oder? Der eine oder andere wippt schon leise mit dem Fuß, so deutscher Enthusiasmus, ja? Überschäumende Freude, das ist ja gut. Oder deutscher Enthusiasmus ist ja auch gar nicht schlecht, ne? Also, das kannst du schon mal sagen. Gar nicht schlecht, oder? Gar nicht schlecht. Weil wir müssen ja wissen, weißt du, unsere Überzeugung als Christen ist, dass Jesus durch den Glauben in uns lebt und Christus in dir ist nicht verzweifelt, sondern voller Freude, voller Hoffnung und voller Zuversicht auch im Blick auf die Zukunft. Er hat keine Angst vor der Zukunft. Und dann gibt es aber eine zweite Wahrheit im Neuen Testament, nämlich, dass Christus nicht nur in dir ist, sondern dass du auch in Christus bist. Das bedeutet, die Hoffnung, die von Jesus ausgeht, ist die Atmosphäre, in der du lebst. Das wird zu der Luft, die du atmest. Was für ein Gedanke. Also du kannst gar nicht anders, als dich zu freuen, denn Freude kommt von innen und von außen. Weil das dein neuer Status sozusagen ist in Jesus. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, dass man sich auch daran erinnern muss. Ich muss das selber so feststellen in meinem Leben. Wir vergessen manchmal, dass wir so viel Grund zur Freude haben. Und deswegen ist Danken und unablässig Beten ja auch so ein Game Changer, weil wir dadurch eine andere Perspektive einnehmen können. Okay, also, und jetzt kommt's. Paulus geht ja dann auch weiter und sagt uns eben, diese Hoffnung, sie hört auch mit dem Tod nicht auf. Und das ist das Thema unseres Bibeltextes. Wir wollen nicht, sagt Paulus, dass ihr euch den Kopf darüber zermartern müsst, was mit den Menschen passiert ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht wie Menschen auch Angst haben, die keine Hoffnung auf das ewige Leben haben. Das bedeutet ja wohl, dass wir natürlich trauern, wenn geliebte Menschen, auch gläubige Menschen, gestorben sind. Aber wir trauern dann nicht auf dieselbe Art und Weise wie die anderen. Weißt du, ich konnte das jetzt nicht so wirklich recherchieren, wo das Wort Trauerfeier herkommt. Ein sogenanntes, wie heißt das, Oxymoron. Ich gucke auf meine Deutschlehrer. Ja, das bedeutet, das ist eigentlich widersprüchlich in sich, oder? Das hat irgendwie zwei unterschiedliche Aussagen. Und ich könnte mir vorstellen, zumindest würde ich sagen, es ergibt nur Sinn, das Wort Trauerfeier, wenn man Christ ist. Es ergibt eigentlich nur Sinn, wenn man Christ ist. Denn ich finde, die christliche Hoffnung ist die absolut coolste. Dann kann ich auch in der Trauer noch feiern, dass das Leben nicht vorbei ist. So, für uns Christen gelten also einige Wahrheiten, nämlich die Wahrheit, dass unsere Trauer vorläufig ist, aber unsere Freude nachhaltig. Unsere Trauer hat ein Ablaufdatum, aber unsere Freude hält ewig. Unsere Trauer verlässt uns, aber unsere Freude verfolgt uns. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen mein Leben lang. Aber Paulus sagt, es hört nicht mal auf mit dem Leben, sondern es geht weiter bis ins ewige Leben. Und ich empfinde so, dass die meisten Menschen andersherum leben. Die meisten Menschen leben mit dieser inneren Überzeugung, bewusst oder unbewusst. Freude verlässt mich, aber Trauer verfolgt mich. Ja, ganz oft würde ich sagen, sehe ich so etwas in Leuten, die sagen, oh, wenn Leute ein bisschen älter werden zum Beispiel, ich war jung und ich hatte so viele Träume und ich habe so viel gefeiert und das Leben war der Hammer, aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist alles enger geworden, die Träume, viele Träume sind gestorben und ich weiß gar nicht so richtig, was ich vom Leben noch erwarten darf. Viele Zwänge haben sich ergeben, viele Pflichten sind da, aber wo ist die Freiheit? Also es war mal Freude da, aber die schwindet und jetzt ist irgendwie nur noch Trauer immer mehr. Menschen um mich herum sterben, Dinge werden schwieriger, mein Körper funktioniert nicht mehr so gut. Ich glaube, das ist so ein Ding. Selbst wenn Leuten früher auf Scheunen fehlten, ja, ich bin im Dorf aufgewachsen, hatte ich immer das Gefühl, die feiern immer ein bisschen mit der Angst, das könnte ja das letzte Mal sein. Oder wer weiß, wie viele Momente wir noch haben. Und das ist der Unterschied, ja, wenn man ein Christ ist. Denn dieses Leben ist nur die Aufwärmphase, die Vorbereitung auf das Leben, das noch kommt. Paulus sagt es so in 2. Korinther 4, 17 bis 18, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Wir denken es immer andersrum, ja? Oh, das Gute geht bald vorüber. Paulus sagt, nein, das Negative geht bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das ergibt nur Sinn, diese Vorstellung, wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast. Wenn du einen anderen Blick auf das Leben hast, wenn du Erkenntnis hast, die dir Gott selber geschenkt hast. Sonst wirst du dich immer auf das Sichtbare konzentrieren und das Eigentliche, das Unsichtbare, und das bedeutet nicht, dass es unkonkret ist, aber das könntest du dann verpassen. Okay, und dann Ich sage auch noch mal ein paar andere Dinge, die im Blick auf unsere Hoffnung da sind. Ich muss ein bisschen Speed drauf kriegen. Paulus sagt, warum können wir denn jetzt Hoffnung haben, dass wir selber auferstehen werden? Und das Erste hat er in Vers 14 gesagt. Er sagte, weil Christus selber auferstanden ist, dürfen wir auch hoffen. Da habe ich noch mal zwei Bibelverse mitgebracht. Eben Römer 8, Vers 11, ihr habt es gerade schon gesehen. Ist Gottes Geist in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Denn sein Geist, Gottes Geist, wohnt ja in euch. Mit anderen Worten, Gott wird nichts dem Tod überlassen, in dem er selbst lebt. Und das in Vers 10 wird auch noch gesagt, dass durch den Glauben ja Christus in uns lebt. Was für ein Geschenk, verstehst du? Derselbe Christus, den der Tod nicht festhalten konnte, der lebt ja auch in dir. Und das bedeutet, dass dich der Tod auch nicht festhalten kann. Amen. Was für ein Geschenk. Philipper 3, was ist das eigentlich? 23, 21, genau. Sag's noch mal ein bisschen anders. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst, Jesus, nach seiner Auferstehung empfangen hat. Also das ist die Hoffnung, die wir haben. Ich zähle das mal kurz auf, okay? Es wird bei uns sein wie bei Jesus. Und deswegen werden wir einen Auferstehungskörper bekommen, wenn Jesus wiederkommt. Und zwar so einen, wie Jesus ihn hatte. Dieser neue Körper, der weist noch Eigenschaften der Identität unseres alten Lebens auf. Das war bei Jesus so. So wird es wohl bei uns auch sein. Aber gleichzeitig ist er ein Facelift. Das brauchen wir ja ehrlich gesagt auch nach einem durchfeierten Leben. Ja, weil wir ja gefeiert haben wegen der Auferstehung schon. Da brauchen wir ja einen Facelift, ne? Du hast es vielleicht schon gemerkt, dass dein Gesicht manchmal flüchtig nach unten tendiert, ne? Und das wird dann wieder hergestellt, ja? Und dann gibt es die Modellpflege, dass du die ganzen genialen Upgrades bekommst, die man mittlerweile in einem Neuwagen haben kann. So wie bei Jesus' Körper. Ne? Er konnte durch Türen gehen, er konnte da auch tauchen und plötzlich ganz woanders. Also irgendwelche Grenzen werden scheinbar auch in unserer Körperlichkeit gesprengt und das nächste Level wird freigeschaltet. Die nächsten Items, ja? Das ist genial. Und dann, was hat Jesus gemacht, nachdem er auferstanden war? Er hat mit seinem neuen Körper zum Beispiel gegessen. Und er hat davon gesprochen, dass er in der Ewigkeit essen und trinken würde. Sogar Wein. Halleluja. Also, wie jetzt? Seid ihr zu gesetzlich dafür, euch zu freuen? Nein. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt in diesem Bibeltext nicht so enthalten, aber wenn du im gesamten Neuen Testament dich umschaust, dann sind wir Christen die übelsten Materialisten. Und ich weiß, das darf man jetzt eigentlich nicht so sagen, weil ja Materialismus eine bestimmte Bedeutung hat, dass man eigentlich nur an das Sichtbare glaubt und nur für das lebt und so weiter. Das meine ich damit. Wir sind spirituelle Materialisten. Ist auch eigentlich schon wie ein Oxymoron. Ja? Aber trotzdem finde ich es richtig. Wir glauben nämlich nicht, dass das Körperliche, das Konkrete auch in unserer Welt nur ein flüchtiger Unfall der Sünde ist, nach dem Motto, das wollte Gott, eigentlich wollte er nur was Spirituelles haben, aber dann ist aus Versehen was anderes draus geworden oder hat noch irgendein anderer Gott mitgemischt oder sowas, wie die Griechen geglaubt haben und deswegen ist es halt so körperlich geworden, davon müssen wir dann befreit werden. Nein, das ist nicht, woran wir glauben. Wir glauben, dass es wieder eine Welt geben wird wie diese Welt. Wir glauben, dass wir sogar eine Hoffnung haben, nicht auf den Himmel, sondern auf die Erde, weil der Himmel auf die Erde kommt und wir auf dieser Erde leben, die eine wiederhergestellte und befreite, abgegradete Erde sein wird. Wow! Das heißt, es wird nicht langweiliger als jetzt, es wird noch viel spannender. Amen. Das müssen wir wissen. Der Himmel muss etwas sein, worüber wir uns freuen, deswegen müssen wir die Bibel lesen. Okay? Dass wir nicht komisch werden. Aber jetzt ist die Frage, was ist mit der Siegesfeier? Also der Sieg wird gut und die Auswirkungen, die Folgen des Siegs, die werden wir alle genießen. Aber was ist mit der Siegesfeier? Werden diejenigen, die gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt, seine triumphale Rückkehr auf die Erde einfach verpassen? Nein. Und übrigens, ich glaube, wir modernen Menschen, wir hören diese Frage, die offensichtlich die Thessalonicher bewegt hat, werden wir dabei sein, wenn Jesus wiederkommt und denken uns, hä? Wen interessiert's? Warum muss ich da dabei sein? Hauptsache, ich bin in der Ewigkeit dabei. Warum muss ich in diesem Moment dabei sein, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar für alle? Und die Antwort ist die, dass uns da, glaube ich, oft etwas entgeht. Was aber Gott wichtig ist und was den ersten Christen unglaublich wichtig war. Und ich glaube, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Die Siegesfeier ist unverpassbar, habe ich gesagt. Das heißt, es gibt keinen Christen, ob noch am Leben oder zu diesem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, schon gestorben, der nicht dabei sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und deswegen erklärt Paulus den Thessalonikern, wie das so ungefähr ablaufen wird. Und er sagt jetzt hier an dieser Stelle nicht alles, sondern das, was ihm jetzt gerade wichtig war. Aber im Grunde gibt es ein Prinzip und das lautet, wir, die wir bei dem Kommen des Herrn noch am Leben sind, und Paulus, wie gesagt, er ging zu der Zeit noch davon aus, hat sich ja auch nicht erfüllt, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, ja. Wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es nicht Christen erster und zweiter Klasse, sondern wir werden alle an diesem Sieg beteiligt sein. Ich beschreibe mal kurz, was Paulus uns gesagt hat in diesem Bibeltext, den wir gelesen haben. Eines Tages wird ein Befehl von Gottes Thron ergehen, dass das Ende gekommen ist. Das geschieht dann auch, wird verkündigt durch die Stimme eines Engels und durch himmlische Fanfaren, Posaunenstöße. Das sind wieder so antike Bilder, wenn eine siegreiche Armee nach Hause dann kam, ja, dann wurde das auch ausgerufen durch einen Ausrufer. Das macht offensichtlich irgendein Engel, ja. Und dann gab es auch immer Musik dabei, damit alle schon von Weitem gehört haben, hey, wir haben gewonnen. Das wird also auch passieren. Dann wird Jesus sich zusammen mit Gottes englischer, also nicht die Briten, sondern die Engel, englischer Armee auf den Weg machen auf die Erde. Zeitgleich werden als erstes diejenigen Christen von den Toten auferweckt, die schon gestorben waren. Damit, ihr Lieben, ist die körperliche Auferstehung gemeint. Das bedeutet nicht, dass sie die ganze Zeit im Grab gelegen haben. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Vorher waren sie bei Gott, da ist Philipper 1, 23, glaube ich, sehr eindeutig. Auch Jesus hat zum Schächer am Kreuz gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Sie waren also schon bei Gott, aber sie hatten noch nicht diesen Auferstehungskörper, diesen abgegradeten, genialen, irgendwas anderes hatten sie, was auch immer. Ja? Und dann werden sie als nächstes mit den Christen, die noch gelebt haben, also sie sind dann auf der Erde wieder, die Christen, die schon verstorben waren, sind dann auf der Erde und werden dann mit den Christen, die noch leben, entrückt Jesus entgegen. Was auch immer das heißt, der vom Himmel herkommt, ist damit hier unser Himmel gemeint, also die Atmosphäre über uns, oder ist Gottes Bereich da irgendwie gemeint oder so, das lasse ich mal dahingestellt, aber Jesus entgegen auf jeden Fall. Ja? Und das ist sozusagen die einzige Entrückung, die nach meiner Auffassung jedenfalls die Bibel kennt. Das ist die Entrückung, ihr Lieben. Es ist schon im griechischen Wort angelegt, dass das die Entrückung ist, aber dafür habe ich jetzt nicht Zeit, wirklich intensiv darauf einzugehen. Aber das bedeutet, alle Christen, die schon gestorben sind, die noch leben, werden Jesus entgegengeführt auf den Wolken. Und diese Wolken sind auch keine Wetterwolken, das ist die Herrlichkeit Gottes, die Jesus bei seinem Kommen umgibt. Und die Frage ist dann, was passiert dann? Es heißt ja nämlich nur noch, und so werden sie für immer bei ihm sein. Und da stellen wir uns die Frage, ja, was heißt denn das? Im Himmel? Oder nicht? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da brauchen wir noch ein paar Informationen aus anderen Bibeltexten. Und ich werde das auch jetzt nicht großartig entfalten, aber nur kurz sagen. Denn nachdem dieses himmlische Rendezvous zwischen Jesus und seinen Nachfolgern stattgefunden hat, geht's nicht in den Himmel, sondern auf die Erde. Denn noch hat ja Jesus seine Wiederkunft auf die Erde gar nicht abgeschlossen. Der hat ja nur seine Nachfolger eingesammelt unterwegs. Der ist ja noch gar nicht zurückgekommen auf die Erde. Und die Frage ist, warum ist das so? Auch das hier, dieses Wort, auch wie Entrückung beschrieben wird, ist eigentlich ein Bild dafür, dass sozusagen die Einwohner einer Stadt der siegreichen Armee entgegengehen und dann mit ihnen zusammen wieder in die Stadt kommen, um mit ihnen zu feiern. Okay? Das nur einfach mal vom Bild, was hier gebraucht wird. Das ist so das, auf das Jesus schon zurückgegangen ist, auf das Paulus hier auch Bezug nimmt. Warum ist Gott das so wichtig? Offensichtlich will Jesus seine Siegesfeier nicht ohne uns. Wenn Jesus wiederkommt, sollen alle Menschen, die dann noch leben, erkennen, sehen, wer zu ihm gehört. Er will, dass alle seine Nachfolger an seiner triumphalen Rückkehr beteiligt sind. Das ist so ein bisschen, vom Prinzip kannst du dir das so vorstellen. Kommt mal kurz, Joachim, Ben und Milan auf die Bühne, stellt euch mal kurz hier auf, ja? Das ist wie, wenn Gott sagen möchte, so sehen Sieger aus, schalalalala, so sehen Sieger aus, schalalalala. Dürft euch schon wieder hinsetzen, das war's schon, danke. Das ist der Punkt, dass wir bei der Rückkehr dabei sind, ist Gott wichtig, weil so wie wir gelitten haben für ihn, so wie wir Nachteile in Kauf genommen haben für ihn, so wie wir öffentlich gedemütigt worden sind als Christen während unserer Zeit hier auf dieser Erde oder verfolgt und getötet worden sind. Das Jahr 23 war mal wieder das Jahr der größten Christenverfolgung, seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Deswegen will Gott, dass auch sichtbar, öffentlich unsere Würde wiederhergestellt wird, sichtbar für alle Menschen. Das ist der Gedanke und darauf solltest du dich freuen. Kolosser 3, Vers 4 fasst das in Worte. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Jesus sagt, es ist nicht nur meine Herrlichkeit, es ist eure. Nicht nur ich bin Sieger, sondern auch ihr seid Sieger, Überwinder. Wow, was für ein Spaß. Also Jesus möchte hier auf der Erde demonstrieren, wer eine gute Entscheidung getroffen hat. Und er beteiligt deswegen seine Kinder an der Siegesfeier. Und dann wird eintreten, was Jesus gesagt hat in Matthäus 19, Vers 30. Viele, die die Ersten waren, werden dann die Letzten sein. Und die, die Letzten waren, werden dann die Ersten sein. Um das nochmal zu verdeutlichen, habe ich euch ein Bild mitgebracht von meinem Studienabschluss. Lass das mal kurz dran. Wer findet mich? Das war 2011. Hat mich jemand gefunden? Genau das ist das Problem. Das ist wirklich mein Jahrgang. Das sind alles hier Freunde, ja. Und ich habe 4 Jahre lang studiert, Griechisch, Hebräisch, Kirchengeschichte. Ja, es war ein bisschen früh, hast mir meine Pointe geklaut, aber wir kommen noch dazu, ja. 4 Jahre studiert, gebetet, Gottesdienste gefeiert, mündliche Prüfungen abgeschlossen, Hausarbeiten geschrieben, eine 60 Seiten Abschlussarbeit eingereicht, all diese Dinge. Aber am Tag, als das Abschlussfoto geschossen wurde, lag ich mit Lungenentzündung zu Hause im Bett. Und dann war ich nicht dabei. Und du musst wissen, in unserem theologischen Seminar wurden alle Abschlussfotos in den Gängen, wo die Studenten geschlafen haben, das ist ja ein Internat, wo wir studiert haben, auch Milan, genau, wurden früher jedenfalls die ganzen Abschlussfotos ausgestellt und die Namen waren dann da drauf geschrieben und jeder konnte sehen, wer schon quasi dir vorausgegangen ist. Und ich war nie drauf. Das hat mich aufgeregt. Ich bin ja auch dann vom Ekklesia-Vorstand mit, ich bin also ständig auch dort, ja, übernachte dann da und habe immer wieder gesehen, dass ich da nicht drauf bin. Und da weißt du, das ist der Gedanke, das passiert Jesus bei keinem Christen. Du wirst nicht vergessen. Hey, auch wenn vielleicht Menschen nicht gesehen haben, deine Treue zu Jesus in diesem Leben, auch wenn du hier manchmal vergessen und übersehen wurdest, wenn vielleicht manchmal andere erwähnt wurden in der Danksagung, in den Büchern, die sie geschrieben haben oder die geschrieben wurden oder irgendwas in der Richtung, ja. Jesus vergisst dich nicht. Er wird dich öffentlich hinstellen neben sich und sagen, so sehen Sieger aus. Das ist mein Kind. Er gehört zu mir. Er war treu. Sie war treu. Er ist dran geblieben bis zum Ende seines Lebens. Okay, jetzt kannst du das Bild noch mal zeigen, wo ich drauf bin. Da. Der neuen iPhone-Funktion sei Dank. Ich habe sonst keine Ahnung von sowas, aber ganz schlecht konnte ich es dann da rein retuschieren. Okay, letzter Gedanke. Das Finale kommt unerwartet, aber wir sind nicht unvorbereitet. Wir lesen noch mal zwei Bibelverse. 1. Thessalonicher 5, 1-2 und dann in Vers 4. Wenn das alles, oder Paulus sagt, wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und dann sagt er in Vers 4, aber trotzdem, doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis, also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Hier musst du jetzt als Christ auch wieder schwarz-weiß ablegen und ein bisschen die Nuancen in diesem Bibeltext wahrnehmen, dass nämlich zwei Sachen gleichzeitig wahr sein können, von denen du vielleicht denkst, dass sie nicht wahr sein können. Nämlich, dass du als Christ hoffentlich nicht unvorbereitet sein wirst, aber trotzdem nicht weißt, wann es soweit ist. Und das ist beides wahr. Das ist beides auch in meinen Augen eindeutig im Bibeltext, ja, im Neuen Testament. Das ist so breit bezeugt. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir haben einen wachen Blick für die Entwicklung dieser Welt. Aber wir wissen nicht, was das genau für den Zeitpunkt bedeutet. Das ist der Punkt von diesem Bild. Und dieses Bild bezieht Jesus erstmal auf beide Menschengruppen. Diejenigen, die ihm folgen und diejenigen, die ihm nicht folgen. Für beide wird der Tag kommen, erstmal wie ein Dieb, aber er wird nicht die gleichen Folgen haben. Für beide Gruppen. Das ist für mich der Unterschied. Und das ist schon wichtig in diesem Bild mit dem Dieb. Ja? Ich habe das ja öfters schon mal in Predigten gesagt. Diebe rufen dich nicht an und sagen, Herr Göring, wie ist es? Wir würden Sie mal gerne wieder zu Hause besuchen. Wann sind Sie denn in Urlaub oder auf einer Fortbildung und Ihre Frau und die Kinder auch? Und es wäre auch gut, wenn Sie die Wertsachen auf dem Esszimmertisch bereitlegen und die Türen nicht abschließen. Dann müssen wir nicht so viel kaputt machen. Das würde uns wirklich helfen. Wir wollen ja auch, wir sind moderne Diebe, wir wollen ja es nicht zu gemein machen. Ja? Nee, das passiert nicht. Sondern wenn Diebe kommen, dann kommen sie unerwartet. Aber du musst nicht unvorbereitet sein. Du kannst deine Türen einbruchsicher machen, deine Fenster. Du kannst dir einen großen Hund kaufen. Du kannst deinen Baseballschläger bereitstellen oder was auch immer. Ne? Du so machst dein Handy auf Kurzwahl oder Polizei, Notruf, dass das alles schnell geht im Falle des Falles. Eine Alarmanlage einbauen. Das kannst du alles machen. Trotzdem weißt du dann immer noch nicht, was ist passiert. Und da ist Vers 2 schon eindeutig. Unterm Strich sagt Vers 2, wir wissen ganz genau, dass wir es nicht ganz genau wissen. Das wissen wir aber ganz genau. Wir wissen ganz genau, dass wir es nicht ganz genau wissen. Aber wie gesagt, diese Tatsache wirkt sich völlig unterschiedlich auf Menschen aus. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Zeit, wo Jesus wiederkommt, scheinbar nach einer Zeit des Friedens und der Sicherheit aussehen wird. Was ich erstmal beeindruckend finde, die Menschen werden also offensichtlich glauben, wir haben es geschafft. Wir haben es hingekriegt. Wir haben diese Welt geordnet. Wir haben humanistische Werte durchgesetzt, was auch immer das bedeutet. Denn Humanismus ist ja flüchtig, weil Menschen sind heute anders als gestern und morgen werden sie wieder anders sein. Also diese Werte können nie absolut sein. Und da heißt es, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen, überall ist Ruhe und Frieden, wird das Ende so plötzlich über sie kommen wie die Wehen über eine schwangere Frau. Also für Menschen, die nicht in einer Beziehung mit Jesus leben, wird seine Wiederkunft und damit das Ende unerwartet kommen, aber auch gleichzeitig verheerend für sie sein, weil sie plötzlich vor ihrem unbestechlichen Richter stehen und gleichzeitig die Zeit der Gnade abgelaufen ist. Keine Möglichkeit der Umkehr mehr gegeben ist. Keine Möglichkeit mehr da ist, Jesus ins eigene Leben einzuladen und die Vergebung, die er für uns am Kreuz erkauft hat, auch anzunehmen. Und dieses Bild von den Geburtswehen ist ja auch wieder differenziert, oder? Also ich kenne das noch, bei zwei Kindern war es auf jeden Fall bei uns, du warst eins davon, dass man zwar, man wusste ja ungefähr den Termin und es hat schon immer so bei allen Kindern auch gepasst, mal war es zwei Wochen früher oder eine Woche später oder so, aber so ungefähr hat es gepasst. Und die Wahrheit ist, in dem Moment, wo es dann losging, waren wir tatsächlich mindestens zweimal überrascht, ja. Plötzlich passiert was in der Nacht und du merkst, oh nein, jetzt wird es also auf jeden Fall, geht es jetzt ins Krankenhaus und du hast nicht unbedingt Lust gehabt, ja, so, oh, jetzt geht's los, so, ne, ja, keine Ahnung. Aber natürlich stimmte auf der anderen Seite eins auch. Es war jetzt nicht so, dass du dich in dem Moment Licht an, lagst im Bett und hast gesagt, hä, was ist das denn? Du hast mir gar nicht gesagt, dass du schwanger warst. Was stimmt mit dir nicht? Ich dachte, du wärst nur dick geworden. Nein, man hat natürlich Anzeichen dafür wahrgenommen, dass da etwas passiert ist, ja. Gab auch noch andere Anzeichen, ne, so will ich das auch sagen. Wir können, glaube ich, schon Anzeichen auch wahrnehmen, die auf ein Ende hindeuten, aber trotzdem wissen wir es nicht. Und das ist, glaube ich, auch letztlich die Aussage von Jesus und Paulus, dass das Ende trotzdem auch immer schnell kommen kann, weil wir auch jetzt gerade in den letzten Jahren gesehen haben, dass Entwicklungen in dieser Welt auch unglaublich schnell gehen können. Meine Güte, das haben wir wirklich gelernt, würde ich sagen, oder? Auch eine Friedensentwicklung kann ja mal schnell gehen, wenn die Voraussetzungen stimmen und bestimmte Sachen vielleicht vorher passiert sind. Für uns kommt das Finale unerwartet, aber wir werden nicht unvorbereitet sein. Also Champions League Finale musst du dir so vorstellen, der Termin wird nicht bekannt gegeben und du trainierst aber trotzdem dafür. Das ist so das, wie wir leben wollen und sollen. Und warum kann uns das Ende nicht so mit, warum kann das Ende für uns nicht so eine böse Überraschung sein? Paulus sagt, weil wir Kinder des Tages sind und nicht der Nacht. Und das bedeutet erstmal, dass wir eine andere Perspektive haben durch unsere Beziehung mit Jesus. Wir haben andere Prioritäten. Wir sehen darüber hinaus, über unseren Schulabschluss, über unsere Karrierepläne, über das nächste Projekt im Haus, was ich auch liebe mittlerweile, ich bin angekommen, ja, als Häuslebesitzer und so weiter, oder die Reise, die ich mir vornehme oder was auch immer, das ist für uns nie der Tag X, das ist immer nur was Vorläufiges. Der eigentliche Tag, auf den wir hinleben, ist der Tag, wo Jesus wiederkommt. Und das ist einfach eine Art zu leben, die ganz anders ist. Unser Blick ist wach für etwas anderes, was Menschen ohne Jesus in ihrer Nacht nicht sehen. Das ist eine innere Nacht, eine geistliche Nacht, die sie anders leben lässt und nur für das Sichtbare leben lässt und uns aber für das Unsichtbare leben lässt. Und auch hier finde ich genial, dass Paulus wieder mit dem Zuspruch anfängt. Er sagt, ihr lebt ja auch nicht in der Nacht. Ihr seid ja schon im Licht, sagt er ihnen. Das finde ich so genial. Er sagt eigentlich im ganzen Brief fast den Thessalonikern immer nur, ihr macht das ja alles schon, macht weiter. Also hör mir auf, dich zu beschweren, dass du nichts Neues in der Predigt hörst. Das hat schon Paulus so gesagt, so gemacht, dass er an Sachen erinnert hat. Bleib dran, weitermachen. Das ist auch nötig. Du weißt, wie das ist. Paulus sagt dann, ja, deswegen, ihr sollt nicht schlafen, nicht wieder hinlegen. Ihr alle wisst, wie gefährlich das ist, oder? Wer hat das schon mal gemacht, den Wecker ausgedrückt und sich wieder hingelegt? Und gab es schon mal Momente, wo das blöd war? Wo die Folgen nicht so gut waren? Also wir kennen das mit unseren Kindern. Ich würde sagen, bei 5 von 6 Mal klappt. Aber es gibt immer auch mal den Moment, wo du oben warst und dann, oh, warum kommt jetzt keiner? Und dann machst du selber noch, schmierst Brote oder machst irgendwas, damit es schnell geht. Dann gehst du hoch, denkst, es ist schon viel zu spät und dann verpassen sie den Bus. Und dann bist du der Bus. Ja, so läuft es dann irgendwie, ne? Oder neuestendings Robby, weil er jetzt einen Führerschein hat. Halleluja. Steh auf, bring sie zur Schule. Naja, egal. Aber die Wahrheit ist, wenn der letzte Tag kommt und du verpasst den Bus, dann gibt es keinen Bus mehr. Es gibt nur den einen Bus Jesus. Und 5 Minuten vor seiner Wiederkunft oder 30 Sekunden vor seiner Wiederkunft wird die letzte Möglichkeit sein, für Menschen sich zu entscheiden, für ihn oder gegen ihn. Und das ist auch eine Wahrheit, die wir mitnehmen müssen. Okay, ich bin durch. Die Band darf auf die Bühne kommen. Was nehmen wir mit? Was ist unsere Anwendung? Ich erwähne nochmal die 3 Dinge, die Paulus erwähnt hat. Wir fliegen nicht ängstlich durch die Gegend, wie Hühner, ne, die versuchen zu fliegen, obwohl sie es eigentlich nicht können, sondern wir müssen nicht mehr trauern, ohne zu hoffen. Wir müssen auch nicht mehr auf die Umstände dieser Welt blicken, ohne zu hoffen. Wir müssen auch nicht mehr die Frage, Gott, warum lässt du Dinge zu, auf dieselbe Art und Weise stellen wie andere Menschen. Ich habe diese Frage immer noch an Gott, ganz klar. Aber ich weiß, dass Gott noch eine Ewigkeit hat, um für vollkommene Gerechtigkeit zu sorgen. Um Dinge wieder herzustellen, so wie er es auch bei seiner Wiederkunft macht, wo diejenigen, die vorher die Letzten waren, dann die Ersten sind. Da hat er eine ganze Ewigkeit Zeit, für Gerechtigkeit zu sorgen. Wow, wie spannend ist das denn? Und das ist auch so genial, bei einer Trauerfeier, bei einer Beerdigung, da müssen wir ja nicht mehr nur die Vergangenheit, das vergangene Leben von einem Menschen feiern, sondern wir dürfen noch seine Zukunft feiern, wenn er zu Jesus gehört. Wie genial! Wir müssen nicht nur das feiern, was gewesen ist, wir dürfen das feiern, was noch kommen wird. Das abgegradete Leben, was noch auf ihn oder sie wartet. Zweitens, da müssen wir, glaube ich, besser werden. Wir trösten uns gegenseitig mit dieser Hoffnung, hat Paulus gesagt. Das müssen wir, glaube ich, wieder neu lernen, uns zu trösten. Diese Hoffnung auch zu verkörpern über den Tod hinaus. Das ist unsere Kernkompetenz. Das ist, was es sonst nicht gibt. Und da, wo es das gibt, finde ich es echt ziemlich lahm. Die Hoffnungen, die manche Religionen haben, ehrlich gesagt, ich bin bei Jesus. Das finde ich am besten. Und zu guter Letzt, wir bleiben wach. Und wie geht das? Unser Jahresvers ist welcher? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Und ihr Lieben, das sollte unser Lebensstil als Christen sein. Nicht zuerst nach dem Zufall trachten, dem Zufallen, dem, was uns dazufällt, sondern zuerst nach Jesus. Und dann wird immer noch so viel Reichtum uns geschenkt. Allein schon, was wir an Beziehung haben dürfen miteinander. Was wir an Hoffnung haben dürfen, aber auch Versorgung, die wir erleben dürfen. Geistliche Gaben, die wir genießen dürfen. Heilung, die wir als Vorgriff auf die Ewigkeit immer wieder schon auch erleben dürfen. Es ist so viel Geniales, was da ist in unserem Leben. Aber wir wollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und ich füge noch eine Sache hinzu. Wir wollen Botschafter sein für Jesus. Wollen Menschen diese gute Botschaft weitersagen. Dass sie die Möglichkeit haben, Ja zu sagen zu Jesus. Wollen werben, wollen leidenschaftlich für Jesus leben, damit Menschen dazukommen noch. In unserer Kirche, in anderen Kirchen. Das ist, was diese Welt am allermeisten braucht. Und hier will ich an dieser Stelle auch noch mal fragen. Hast du Hoffnung über den Tod hinaus? Ist dein Leben schon ewig geworden? Lebt Gottes Geist in dir? Lebt Christus in dir? Sodass der Tod dich nicht wird halten können? Das ist eine klare Entscheidung. Und ein Mensch weiß, ob er diese Entscheidung getroffen hat. Und ein Mensch weiß auch, ob er darin lebt oder nicht. Und ich möchte dich dazu so auffordern und so ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Dass du dein Leben nach Jesus ausrichtest. Dass er der Herr deines Lebens sein darf. Dass du dir die Vergebung abholst, die Jesus am Kreuz für dich erkauft hat. Dass du schon mal dir das Geschenk des neuen Körpers sicherst. Gerade wieder Rücken so ein bisschen. Ich will das. Im Himmel jogge ich schon wieder. Dann. Das ist, falls das noch nötig ist, vielleicht wenn es nur gebeamt wird, dann muss ich mir das überlegen. Aber ich glaube, ich werde es immer noch mögen. Es ist eine Einladung heute, dass deine Trauer von Hoffnungslosigkeit befreit wird und deine Freude von Furcht erlöst wird. Es ist eine Einladung, ganz anders leben zu können und sogar es zu meistern, eines Tages sterben zu können in diesem Frieden und in dieser Sicherheit. Ich möchte die Augen, dass wir kurz die Augen schließen und ich möchte fragen, ist jemand da, der diese Entscheidung, Jesus zum Herrn seines Lebens zu machen, ihn um Vergebung zu bitten, noch nicht getroffen hat? dann will ich dich jetzt um ein ganz klares Handzeichen bitten. Weißt du, Jesus wird sich ganz klar zu dir stellen, wenn er wiederkommt. Und er erwartet es, dass du dich ganz klar zu ihm stellst in diesem Leben. Und da ist es, die Hand hochzunehmen, das Allereinfachste, was man tun kann. Es wäre eigentlich auch kein Problem, aufzustehen, nach vorne zu kommen und zu sagen, ich will. Aber ich will fragen, ist jemand da, der heute diese Entscheidung treffen möchte? Vielleicht auch am Livestream? Wenn du die Predigt jetzt anschaust oder später, ist dein Tag, dein Moment. Jetzt darfst du deine Hand nach oben strecken, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Ich sehe niemand, dann schließe ich ab mit einem Gebet. Vater im Himmel, wir wollen neue Hoffnung mitnehmen aus dieser Predigt, aus diesem Bibeltext. Wir danken dir, dass du ein fantastischer Gott bist mit einer fantastischen Zukunft für dich. Und wir danken dir, dass du so für uns bist, dass du sagst, ob ihr das wollt oder nicht, bei meiner Wiederkunft werdet ihr euch alle nicht verstecken können. Keiner wird sagen, oh, ich will aber nicht auf die Bühne. Sondern du wirst sagen, nein, alle kommen auf die Bühne. Und die ganze Welt soll sehen, dass ihr zu mir gehört. Wir danken dir, dass das unsere Aussicht ist. Und wir danken dir, dass unsere Freude und unser Feiern dann grenzenlos sein wird, Herr Jesus. Und so wollen wir dich auch jetzt feiern mit diesem nächsten Lied. Und wer immer das Gebetsangebot wahrnehmen kann, darf gleich hier auf die linke Seite kommen. Wollen wir für dich beten.